Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Stefan Detjen sagt Hallo zu Folge 321 des Politik-Podcast an einem Donnerstagnachmittag. Die Uhr in unserem Hauptstadtstudio zeigt 15.20 Uhr. Und wir haben hier ein paar Tage mit vielen Erlebnissen hinter uns. Großer Aufmarsch des Kanzlers mit Ministerinnen und Ministern hier im Haus der Bundespressekonferenz gestern. Lebhafte Debatte im Bundestag heute. Eine Geburtstagsfeier haben wir erlebt. Alles zusammen ein Blick auf die Ampelkoalition und ihren Zustand. Eine Ampelkoalition, die wir vor einem sehr schwierigen Sommer gesehen haben. Es gab die Frage, wie kommen die eigentlich heil durch diesen Sommer? Wie lediert gehen sie nach den vielen Kompromissen, die sie schließen mussten in der Klimapolitik, in schwierigen Diskussionen, die in der europäischen Asylpolitik auf sie zukommen? Wie lediert oder geschlossen gehen die in diesen Sommer? Das ist das Thema in diesem Politik-Podcast und mit dabei sind
Gudula Geuter, hier in der Rolle derjenigen, die vor allem auf die Grünen schaut. Und das war zum Beispiel die Geburtstagsfeier, von der die Rede war, nämlich eine Geburtstagsfeier der Grünen-Fraktion. Und außerdem steht ein kleiner Parteitag
an. Jetzt sagt noch dazu, aber wie alt sie geworden sind.
40?
40 Jahre sind
40
sie
im Bundestag.
Ich habe irgendwo gesagt, die sind dann ungefähr so alt, wie die CDU als Partei war, als die Grünen 1983 in den Bundestag gekommen sind. Und die CDU sah aus deren Sicht ganz schön grau aus. Naja.
Ja, Jörg Münchenberg, ich schaue hier im Hauptstadtstudio auf Robert Habeck, auf die Energie, auf die Klimapolitik und auch auf Christian Lindner, seines Zeichens der Finanzminister. Haushalt, auch ein ganz schwieriges Thema für diese Ampel.
Und um den Reigen komplett zu machen, Ann-Kathrin Büsker hier im Hauptstadtstudio, Watcherin für Klimapolitik, Energiefragen und auch diejenige, die den Blick auf die FDP als Partei hat, was ja in diesen ganzen Fragen durchaus auch Relevanz besitzt.
Watcherin ist ja so ein Stichwort, sagen wir immer für die, die beobachten, aber gestern gab es ja echt was zu sehen. Wer heute Zeitungen aufgeschlagen hat, hat in fast allen Zeitungen das Bild gesehen von Olaf Scholz mit seiner Ministerin und Ministerriege, wie er aus dem Bundeskanzleramt, das wir hier aus dem Fenster über die Spree rüber sehen, hier ins Haus der Bundespressekonferenz kam gestern, um die Sicherheitsstrategie, die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung vorzustellen. Genau. Und ich glaube, den besten Blick hattet ihr hier.
Genau, weil wir sind ja im sechsten Stock und das war wirklich extrem eindrucksvoll, weil die Herrschaften, also die ganze Ministerriege, lief wie die glorreichen Sieben, muss man wirklich sagen. Also nebeneinander auf dem Gehweg über die Brücke, über die Spree, dahinter diese lange Kolonne von Dienstfahrzeugen, also alles Audi A8, BMW, also die großen Autos, alle hinten dran.
Im Schritttempo, oder wie?
Im Schritttempo, dahinter, genau, und die vorne weg. Und dann natürlich der Pulk von Fotografen, der wurde auch erstmal kurz vertrieben. Und was dann ganz nett war, also ich fand das ja auch sehr toll in der Taz heute, das Bild, die Ampel steht noch, weil sie blieben nämlich tatsächlich dann an der Ampel stehen.
Ja, aber es gab ein Bild in der Welt, glaube ich, die es abgedruckt haben, wo sie über eine rote Ampel gehen oder zu gehen scheinen.
Ja, wobei, also wie gesagt, sie blieben tatsächlich stehen, das hat man von hier oben auch gut gesehen und wir konnten ihnen wirklich fast auf den Kopf spucken, muss man auch sagen. Ich habe mir auch gedacht, die Sicherheitsfrage spielt ja keine Rolle, weil keiner hat hochgeguckt und die liefen genau unter uns vorbei. Also das war wirklich eine Prozession, die war sehr eindrucksvoll.
Sag mal ganz kurz, bitte wer? Sind nicht ganz wörtlich zu nehmen. Es war der Kanzler und vier Minister.
Zwei Ministerinnen, zwei Minister. Der Verteidigungsminister Pistorius. Der Finanzminister,
die Innenministerin, Christian
Lindner, Innenministerin Faeser
Verteidigungsminister
und Außenministerin Baerbock.
Das saubere Kabinett fast.
Genau. Fünf Minister, Innen, fünf Minister oder Ministerin und der Kanzler. Und das war, es hatte schon mal mehr Minister dort gegeben, insbesondere mehr Ministerinnen, als sich einmal alle Ministerinnen einer Koalition vorgestellt haben. Aber in dieser Kombination mit dem Kanzler war das eine Premiere, so ein großer Auflauf. Und das sollte ja ganz offenbar Einigkeit demonstrieren.
Ja, so war das. Wir haben das vorher in der Bundespressekonferenz nachgeschaut. Also das hat es mal gegeben früher, dass Schröder oder Kohl, besonders nach Haushaltsberatungen, dass die mit drei Ministern, ich glaube, das waren damals wirklich nur Männer, dass die da in die Bundespressekonferenz kamen, zu uns, zu den Journalisten. Ich war unten gestern im Saal, habe die unten auch mit für den Vorstand begrüßt. Und das war natürlich klar, das war klassischer Fall einer politischen Inszenierung. Die hätten natürlich bequem
Ich stelle mir die Frage, was glaubt ihr, wer hat sich das ausgedacht? Macht das der Scholz, macht das der Pressesprecher, wer kommt auf so eine Idee?
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt und mir versucht vorzustellen, wie da drüben im Kanzleramt die engsten Berater und Spin-Doktoren zusammensitzen. Der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der könnte da eine Rolle gespielt haben, kann auch Sache des Regierungssprechers Steffen Hebestreit sein, der sagt, ich habe eine Idee, wir laufen darüber und es gibt super Bilder.
Inszenierung kann Baerbock aber auch eigentlich ziemlich gut.
Baerbock ist eine Meisterin der Inszenierung und der Fotografie. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das jedenfalls selten erlebt habe. Habeck, glaube ich, übrigens genauso.
Also, und Lindner legt auch total Wert drauf.
Ministerinnen von ihren Teams so gut ins Bild gerückt werden, auch bei Reisen, wie das bei Baerbock und Habeck ist. Aber hier, wer auch immer diese Idee hatte, das war ja total naheliegend. Die saßen zusammen und haben sich überlegt, was haben wir eigentlich hinter uns? Und in dieser Woche Einigung übers Heizungsgesetz, übers Gebäudeenergiegesetz, GEG, diese schwierigen Diskussionen, die Wochen der Berichterstattung in den Medien, wo über Streit und Zwist in der Koalition geredet wird. Und dann dürsten die nach einem Signal und kommen auf diese tolle Idee. Und dann muss man auch wieder sagen, wir machen es mit. Wir reden hier drüber, alle Zeitungen haben die Bilder gebracht. Also das funktioniert.
Aber dann lass uns doch mal fragen. Du hast dir die Pressekonferenz angeschaut. Wie weit löst diese Sicherheitsstrategie diese Erwartung tatsächlich ein?
Ja, da fangen wir jetzt an sozusagen mit dem Thema Sicherheitsstrategie, das vielleicht nicht das Gewichtigste oder das Komplizierteste von denen ist, über die wir in diesem Podcast sprechen werden, eben Klima, Energiepolitik wird ein Thema sein, Asylpolitik, Haushaltspolitik, alles diese schwierigen Dinge. Dann kommt diese nationale Sicherheitsstrategie und die war insofern auch schon wieder ein Sinnbild für die Koalition, weil der Weg, den die tatsächlich gegangen sind, nicht die, sind das 300 Meter vom Kanzleramt hier rüber, sondern dieser Weg zu dieser nationalen Sicherheitsstrategie, vereinbart im Koalitionsvertrag bis zum Tag der Vorstellung, ja auch enorm verzögert war. Das Ding sollte fertig sein, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres dann in den Umlauf im Kabinett gehen. Hat nicht funktioniert. Dann hieß es, wir haben das zur Sicherheitskonferenz in München. Anfang Februar war das fertig. Dann sind die in der Sicherheitskonferenz aufgetreten. Der Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin hatten keine Sicherheitsstrategie, die sie präsentieren konnten. Dann hieß es, nach Ostern wird's fertig, war es auch noch nicht fertig. Immer wieder kamen neue Schwierigkeiten dazu und das war insofern sinnbildlich, da diese Sicherheitsstrategie ein gemeinsames Konzept, ein Grundlagenpapier, etwa 74 Seiten, der gesamten Regierung mit Beteiligung aller Ressorts ist und von daher eine Abstimmung zwischen allen diesen Ressorts war. Und das dann in dieses zunehmend schwierige Knäuel von Themen reinfiel, in denen man sich nicht einigen konnte. Obwohl, letzter Satz dazu, wenn man sich das Ding durchliest, das in vielen Dingen so abstrakt ist, so allgemein ist, so viele bekannte Formeln der Bündnisverpflichtungen, der Werteverpflichtungen wiederholt, dass man sich denkt, so schwierig kann das eigentlich nicht sein.
Kannst du festmachen, wo konkret es so schwierig war, sich zu einigen?
Ja, da gab es den einen Punkt, der von vornherein klar war, das wird schwierig, das war die Frage, ob man einen nationalen Sicherheitsrat einrichtet, also ein Gremium, in dem die beteiligten Ressorts der Bundesregierung, aber auch Experten bzw. Militärs, Geheimdienste in Krisensituationen oder als permanentes Gremium im Kanzleramt zusammensitzen. Das kennt man aus verschiedenen Ländern, besonders aus präsidialen Systemen. In den USA gibt es sowas, wo ein gesamter Regierungsapparat zugespitzt wie eine Pyramide auf eine Person, den Präsidenten zuläuft und den berät. Das ist in Deutschland konstitutionell anders. Wir haben hier eben ein Ressortprinzip mit starken Ressortverantwortungen. Der Bundeskanzler kann die Leitlinien der Politik vorgehen, aber innerhalb dieser Leitlinien handeln die Ressorts eigenständig. Und dann haben wir das Modell von Koalitionsregierungen, das traditionell dazu führt, dass das Kanzleramt als die eine machtzentrale außenpolitischer Politikbestimmung und das Auswärtige Amt in parteipolitisch verschiedenen Händen liegen. Und von daher kam der Widerstand gegen die Idee eines solchen nationalen Sicherheitsrates natürlich vor allen Dingen von Annalena Baerbock und dem Außenministerium. Das wussten wir aber, dass das ein schwieriges Ding ist. Das konnte man lösen. Ergebnis ist, erwartungsgemäß, es wird auch keinen nationalen Sicherheitsrat geben. Aber dann kamen zunehmend andere Themen rein. China zum Beispiel. Und wir haben im ganzen letzten Jahr gesehen, der ganze letzte Politik-Podcast ist zu dem Thema China, wie man sich da gestritten hat. Chinesische Beteiligung, COSCO und so weiter.
Und tut man ja offenbar immer noch. China. Ja.
China, es gibt, zumindest keine Hauptrolle. Genau, es gibt, glaube ich, 7 Mal kommt das Wort China vor, aber in dieser Sicherheitsstrategie. aber es sind im Grunde die Wiederholungen der bekannten Rhetorik. China ist Partner beim Thema Klimaschutz, was politische Werte angeht, Rivale und systemischer Wettbewerber, ökonomischer Wettbewerber. Das ist Konsens, das ist die Floskeln, die hören wir von der EU-Kommissionspräsidentin. Das ist westlicher Konsens, der da sozusagen nochmal auf Papier gegossen ist. Aber wir warten noch darauf, dass es eine eigene China-Strategie gibt. Nächste Woche haben wir deutsch-chinesische Regierungskonsultationen hier in Berlin. Ist auch noch nicht fertig. Dann ging das am Schluss bis in Fragen der Cybersicherheit rein, die da auch eine Rolle spielen, wo es um die sogenannten Hackbacks, Stichwort also die Hackback. Erwiderung von Hackerangriffen ging, wo dann ganz am Ende die SPD das wollte und von den FDP-Ressorts und von den Grünen der Widerstand dagegen kann. Aber so ist das eben, wenn man einmal in so einer Regierung Einigungsbedarf und Probleme aufhäuft, dann kommt man auch bei einfachen Sachen nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das war auch das Schicksal dieser Sicherheitsstrategie.
Zumal man ja aber trotzdem sagen muss, wenn man jetzt mal diesen Streit um Sicherheitsstrategie Revue passieren lässt, der tauchte zwar immer wieder mal auf, aber war ja in den Medien jetzt nicht so unglaublich omnipräsent.
Gab ja anderes.
Wenn man mal das Gebäudeenergiegesetz dagegen stellt, dann ist das ja wirklich was auf der einen Seite natürlich viel Unterhaltungswert auch hatte, aber was eben faktisch auf offener Bühne ein Dissens, ein richtiger Streit wurde da ausgetragen, mit allen Bandagen gekämpft. Also insofern, ja, es ist natürlich diese Sicherheitsstrategie sicherlich ein Teil der Konflikte innerhalb der Koalition. Da geht es eben auch um Machtfragen, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, Stefan. Aber wie gesagt, mir erscheint es fast ein bisschen zahm zu sein im Vergleich zu diesen ganzen Streitereien zum GG.
Bei Sicherheitsstrategie, da kann man jetzt sagen, okay, Sie haben das Papier da, ob es nun so gewichtig oder so wertvoll oder bahnbrechend ist oder nicht. Aber das ist die Frage an dich, Jörg, und an Katrin. Das war das, was wir am Anfang der Woche gesehen haben. Einigung zu diesem schwierigen Thema Gebäudeenergiegesetz, Stichwort Heizungsstreit. Und auch darauf zielte diese Inszenierung, das Bild der Geschlossenheit ja ab. Wir laufen jetzt hier zusammen, wir sind guter Laune. Und da ist die Frage, wie weit ist man da denn jetzt zusammen?
Na, ich glaube, in der Heizungsfrage hat man sich ja wirklich in dieser Woche auf den allerletzten Metern irgendwie zusammengerauft. Muss man vielleicht auch nochmal erklären, am Dienstagmorgen sah es noch so aus, als würde das Thema in dieser Woche überhaupt nicht in den Bundestag kommen. Dienstagvormittags treffen sich ja entsprechend immer die ersten parlamentarischen GeschäftsführerInnen der Fraktionen und gucken nochmal auf die Tagesordnung. Und bei diesem Treffen am Vormittag gab es eben keine Einigung zwischen den Ampelfraktionen. Das heißt, das Thema wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Im Hintergrund gab es dann weiter Gespräche der BerichterstatterInnen auf thematischer Ebene, die noch versucht haben, sich zu einigen. Aber als dann die Fraktionssitzungen näher rückten, ja, sah es so aus, als würde das Ganze nichts mehr. Und dann kam der Bundeskanzler in den Bundestag, ins Reichstagsgebäude, gemeinsam mit Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die haben sich dann nochmal zusammengesetzt mit den Fraktionsspitzen und eine Einigung herbeigeführt, einen Leitfaden aufgeschrieben. Magere zwei Seiten.
Planken, wie es so schön heißt.
Genau. Wie jetzt die Änderungen umgesetzt werden sollen. Die haben jetzt noch nicht den Gesetzestext irgendwie in neuer Fassung vorgelegt, sondern haben quasi nur nochmal aufgeschrieben, okay, darauf haben wir uns verständigt. Wenn man sich das anguckt, sieht man in den Interpretationspapieren wieder großen Interpretationsspielraum. Das deutet an, dass da weiterhin gestritten wird. Aber sie haben immerhin das Problem gelöst, das Gesetz diese Woche in den Bundestag einzubringen. Ich glaube, das war enorm wichtig, weil wenn ihnen das nicht gelungen wäre, dann hätte das wirklich ein desaströses Bild abgegeben. Gudula, wir haben ja uns auch auf dem Flur quasi nur augenrollend angeguckt, auch diese Woche am Dienstagvormittag.
Und die Interpretation, wie desaströs dieses Bild wäre, ist ja unterschiedlich, ja. Gerade zwischen Grünen und FDP. Ich würde, sagen wir mal freundlich, dafür werben, diese Ansagen aus den Parteien nicht zu wörtlich zu nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die FDP das wirklich so super gefunden hätte, wenn sich das über die Sommerpause gezogen hätte. Aber zumindest in den öffentlich dargebotenen Interpretationen war das wirklich das, was die Grünen wollten. Das war der SPD wichtig, das war aber vor allem den Grünen wichtig, dass das nicht über die Sommerpause gezogen wird, sondern vorher durch den Bundestag und möglichst auch durch den Bundesrat kommt. Und das ist, wenn man über Inhalte diskutiert, natürlich jetzt erstmal schon mal eine ziemlich schwierige Ausgangssituation, wenn schon alleine die Frist sozusagen das ist, was einer der Verhandlungspartner hier als Preis reingeben muss. Mhm. Wie würdet ihr beide denn jetzt das Ergebnis interpretieren?
Lass mich vielleicht noch eins einschieben, weil Ann-Kathrin hat es ja gesagt, dieser Aufmarsch dann quasi von Kanzler und den beiden von Lindner und Habeck dann am Dienstag. Also ich fand ja auch bemerkenswert, dass man von Scholz, von der SPD in dieser ganzen, man muss ja auch trotzdem, wenn man das rekapituliert, das ging über Monate hinweg nach dem Kabinettsbeschluss und da ist nichts passiert. Das ging ja dann eigentlich automatisch ins Parlament. Da blieb es dann erstmal liegen. Man hat sich gestritten, gezofft auf offener Bühne und vom Kanzler muss man wirklich sagen, kein Wort, nichts zu hören, weggetaucht und plötzlich sozusagen in letzter Sekunde tauchte er dann an diesem Dienstag dann auf.
Es ist ja auch nicht nur der Kanzler, der hat ja auch eine Partei.
Ja, natürlich. Die
SPD hat vor allem eine Sache mit reingebracht und das ist ihr, glaube ich, wirklich gelungen, das auch zu ihrem Markenzeichen in diesen öffentlichen Verhandlungen, nicht den tatsächlichen, zu machen, nämlich wir wollen den sozialen Ausgleich. Ja. Und das ist etwas, was wiederum überhaupt nicht in der Rollenverteilung rein bei der SPD lag. Das ist etwas, was den Grünen von Anfang an auch extrem wichtig war. Das ist das, was ich vorhin auch andeuten wollte. Diese öffentlichen Verhandlungen oder tatsächlichen Verhandlungen liefen hier in ungewöhnlicher Weise auseinander.
Und Fun Fact, es gibt in den Leitplanken überhaupt keinen richtigen Passus dazu, zu der sozialen Abfederung. Das ist weiterhin ungeklärt.
Aber ich finde, das Missverständnis war da, Kanzler. Also ich finde, es war in der ganzen öffentlichen Diskussion ein Missverständnis. Und auch hier jetzt, wenn gesagt wird, wo war der Kanzler? Der Kanzler, das glaube ich, dem liegt eine Überbewertung der Macht des Bundeskanzlers in Deutschland vor. Der ist eben nicht der Präsident, der irgendwie entscheiden kann, sondern das ist in solchen Situationen ist das jemand, der in der Mitte einer Koalitionsregierung steht, es mit Koalitionspartnern, mit Fraktionen zu tun hat und in diesem Fall ja auch noch verfahrensmäßig mit einer Situation, wo zunächst etwas unter seiner Leitung von Ministern mit der eben erwähnten Ressorteigenständigkeit durchs Bundeskabinett gebracht wird, da dann schon von Lindner in einer Protokollnotiz der Widerspruch angemeldet wird, dann geht das in den Bundestag. Und da kann der Kanzler keine Machtworte mehr sprechen. Aber
da würde ich dir auch widersprechen, weil also ich finde schon, er hat es treiben lassen. Er hat damit zugelassen, dass die Ampel in einem extrem schlechten Licht dasteht. Und es geht ja auch letztlich um eine Rückkopplung aufs Inhaltliche. Ich meine, dieser Ansehensverlust hat ja ein Stück weit, zumindest in meiner Interpretation, auch zur Folge gehabt, dass natürlich in puncto Vertrauen, in puncto Zustimmung, auch zu diesem ja doch enorm wichtigen Gesetz, die Ampel hat enorm Federn gelassen und damit auch diesem wichtigen Gesetz geschadet hat. Und da stelle ich mir schon die Frage, muss er da nicht irgendwann die Brisanz sozusagen dieser Entwicklung erkennen und muss dann auch agieren?
Und die Frage ist nur, wie er agiert. Und ich würde dir, Stefan, natürlich zustimmen. Wir haben kein Präsidialsystem und das ist auch gut so. Und das ist etwas, nach dem immer wieder gerufen wird, Machtwort. Darum geht es nicht. Das geht um etwas, was, glaube ich, Merkel schon längst gemacht hätte in all solchen Fragen, nämlich vermitteln, hinter den Kulissen die Leute zusammenbringen und zu versuchen, Positionen zu vereinen. Das ist eine Moderatorentätigkeit. Das geht nicht um Machtworte.
Ja, dem würde ich mich uneingeschränkt anschließen und ich bekomme aus der FDP auch immer wieder gespiegelt, dass man dort diese moderierende Funktion des Bundeskanzlers auch wirklich schätzt, auch aus verschiedenen Formaten, die die Koalition ja eben hat, wo er in der Lage ist, mit den Leuten zu reden, die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen und so eben Kompromisse herbeizuführen. Und ich finde, das hätte er zu einem viel früheren Zeitpunkt machen müssen. Er hat ja auch als Bundeskanzler durchaus die Möglichkeit, mal in Fraktionssitzungen hineinzugehen und in die Parteien hineinzuhorchen, weil das war ja offensichtlich in dieser ganzen Causa ein Problem, das man insbesondere in der FDP-Bundestagsfraktion ansiedeln muss, wo wir einfach Lautsprecher haben, die dieses Gesetz verhindern wollten. Da hat auch die Fraktionsführung am Ende Fehler gemacht, weil sie das hat laufen lassen, das glaube ich auch unterschätzt hat und intern auch nicht angemessen damit umgegangen ist aus meiner Perspektive. Aber auch da hätte man, aus meiner Sicht hätte der Bundeskanzler da Angebote machen können. Robert Habeck hat ja entsprechende Angebote gemacht und dann auch zu sich ins Ministerium eingeladen, die Leute aus den Fraktionen, die Verbände und da quasi ja das Moderierende, was der Kanzler hätte angehen können, geleistet.
Und das ja auch nicht ganz sauber, weil es in dem Moment eigentlich im Bundestag lag, aber anscheinend war es nötig, um es da formaler reinzubringen. Aber nur kleine Anmerkung am Rande, dass Lob der Moderatorentätigkeit des Kanzlers höre ich von den Grünen weniger. Das liegt vielleicht an der Frage, wo man näher dran ist.
Jedenfalls würde ich sagen, das, was ich von Akteuren gehört habe, ist, dass Scholz von Anfang an sehr intensiv, jedenfalls auf seiner Ebene, auf der Kabinettsebene im Gespräch war mit den Leuten. Ob ihm da nun das Fingerspitzengespür fehlt oder eine Fähigkeit, die Angela Merkel vielleicht hatte, die Leute dann doch irgendwie zusammenzubringen. Das passiert dann auch in einem Arkanbereich hinter verschlossenen Türen, hinter die wir nicht schauen. Das mag schon so sein. Aber zum Beispiel die Erwartung an Katrin, wenn du sagst, er hätte in die Fraktionen gehen können, da ist er mit seiner Macht am Ende. Und er kann eben in dieser Ressortzuständigkeit nur in ganz begrenztem Maß selber Lösungen entwickeln. Es ist die Zuständigkeit des Bundeswirtschaftsministers, diesen Gesetzentwurf zu machen und zu sagen, ob da nun die Holzpellets drin sind oder nicht drin sind und wie die Fristen sind.
Ich habe den Eindruck schon gehabt, wie Scholz sich jetzt auch inszeniert, muss man sagen, ja auch nicht nur an diesem denkwürdigen Tag jetzt mit der Sicherheitsstrategie, sondern auch sonst, hat man jetzt nicht den Eindruck, als dass ihn der Zustand der Koalition besonders quält. Also auch ich erinnere mich an die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises, an dem gleichen Abend, wo dann eben diese Einigung da war am Dienstag. Da hat man wieder mal den grinsenden Scholz gesehen, der dann gesagt hat, naja, hat so ein bisschen geruckelt, aber ist ja eigentlich nicht alles so schlimm und wir werden das irgendwie schon alles wuppen. Also man hat schon auch den Eindruck, dass er mit dieser Rolle, und die sich übrigens auch wiederholt, wenn wir an den Streit denken über die Atomkraft, gleiches Muster, da hat er zwar dann am Ende tatsächlich mal ein Machtwort gesprochen, aber er hat auch die Debatte unglaublich lange treiben lassen, hat zugelassen, dass sich da FDP und Grüne an die Gurgel gehen. Also das ist eher das Muster, glaube ich, des Kanzlers zu sagen, ich lasse mal lange laufen, guck mir das an und da komme ich nachher am Ende als derjenige, der die Wogen glättet und sozusagen, also eher wie der gütige Vater. Das ist so mein Eindruck.
Und was ich eben auch beunruhigend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ihm das Ergebnis dieses Kompromisses jetzt einigermaßen wurscht ist. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir einmal kurz in die Inhalte reingucken können. Jörg, magst du vielleicht einmal erklären, auf was sie sich eigentlich in diesen Leitplanken verständigt haben?
Ja, also ich kann jetzt natürlich zwei Seiten Leitplanken vorlesen. Nein, das meine ich natürlich nicht. Nein, also ich glaube, es bleiben viele Fragen offen, das muss man einfach mal vorwegschieben. Also zum Beispiel, was die staatlichen Hilfen angeht, zum Beispiel für Menschen, die sich eine neue Heizung einbauen müssen, das ist weiter ungeklärt. Man will einen Teil der Kosten auch auf Mieter abwälzen, aber will die Mieter gleichzeitig nicht überfrachten, nicht zu stark belasten, wie das genau passieren soll, ist auch weiter unklar. Man ist strenger bei Neubauten, da wird dieses neue GEG tatsächlich greifen ab 2024. Ansonsten für den Bestandsbau lässt man eine breitere Lücke bis 2028. Man kombiniert das mit der kommunalen Wärmeplanung und sagt, erstmal müssen die Kommunen in Vorleistung gehen, müssen sagen, was haben sie bei der kommunalen Wärmeplanung vor. Und dann erst müssen sich aber auch mit langen Übergangsfristen die Menschen darauf einstellen oder entscheiden, was für eine Heizung sie haben wollen. Es gibt aber, wie gesagt, noch andere Unklarheiten, zum Beispiel, ob man die Einbaupflichten jetzt für Senioren noch mal weiter absenkt. Auch das ist unklar, auch darüber wird noch gestritten. Also insofern muss man sagen, ich war ja heute auch im Bundestag, da ist die Aufregung wirklich groß, weil da war das zentrale Argument eigentlich auch der Opposition und ich finde, da ist auch was dran. Das alte Gesetz haut ja faktisch in die Tonne. Wir sollen in erster Lesung, was ja heute der Fall war, uns damit beschäftigen. Wir gehen nächste Woche in die Beratungen, aber haben eigentlich im Augenblick nur Leitplanken, die erstmal mit Inhalten gefüllt werden und vielleicht einfach mal einen Ton trotzdem eingespielt, und weil ich finde den ganz plakativ, von Thorsten Frey, das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Wenn wir über das Gebäudeenergiegesetz sprechen, dann sprechen wir über ein Gesetz, das sinnbildlich steht für eine absolut verkorkste Regierungspolitik der letzten Monate. Liebe Frau Kollegin Mast, was erwarten die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes? Sie erwarten vor allen Dingen eine ordentliche Gesetzgebungstätigkeit. Das, was Sie hier vollführen, ist eine Farce und nichts anderes.
Also Thorsten Frey sagt eigentlich, wir können gar nichts verhandeln, besprechen, weil wir einfach die Inhalte nicht kennen.
Was ja jetzt erstmal nur bedeutet, dass man im parlamentarischen Verfahren zu Ergebnissen kommen müssen und das ehrt das Parlament und das ist seine Aufgabe. Das Problem ist nur, die haben vorher so lange verhandelt, dass dafür jetzt keine Zeit mehr ist, wenn man diesen Zeitplan einhalten will. Und das hat natürlich Folgen, vielleicht ist es auch deswegen gerade Herr Frey, der das so besonders kritisiert, für die Möglichkeiten der Opposition sich einzubringen, weil die das erst im parlamentarischen Verfahren kann. Also zumindest gibt es dann dafür ein Verfahren. Es hat Folgen dafür, wie sehr wir, dass überhaupt noch gewürdigt wird, was Experten in Anhörungen sagen. Mhm. Es hat Folgen, denke ich, auch für die Frage, wie viel die Fraktionen überhaupt noch mitreden können. Da wurde jetzt ein neuer Korridor aufgemacht mit den ganzen offenen Fragen, die du benannt hast. Mich würde aber abgesehen davon auch noch mal von dem, was entschieden ist, eure Bewertung interessieren. Ich hatte ja eben schon angefangen, sozusagen mit dem Ziel, nach Gewinnern und Verlierern zu fragen. Wenn jetzt ein großer Punkt, den die Grünen hier gewonnen haben, überhaupt der Zeitplan ist, dann könnte man ja denken, dass sie möglicherweise bei Inhalten, und da fiele mir eben zum Beispiel ein, dass es auf eine viel längere Zeitschiene geschickt worden ist durch die Koppelung an die kommunale Wärmeplanung. Also, dass sie da schon mal viel federn lassen mussten. Die Grünen selber sagen, nee, es ist so toll, dass es überhaupt eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung geben soll. Gibt's hier klare Gewinner und Verlierer oder ist das wirklich ein Kompromiss jetzt?
Es ist ein schlechter Kompromiss aus klimapolitischer Perspektive. Zu dieser Deutung würde ich mich hinreißen lassen, weil natürlich einfach die Pflichten in die Zukunft verschoben werden. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch dazu kommen, auch über das Klimaschutzgesetz zu sprechen, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Aber ich finde es auch als FDP-Beobachterin ganz interessant. Man könnte jetzt denken, da hat die FDP sich so richtig gut durchgesetzt. Hat sie aber eigentlich mit einer zentralen Forderung überhaupt nicht. Weil die FDP hat ja in diesen ganzen Diskussionsprozessen immer aufgemacht, wir wollen das über den Emissionshandel regeln. Wir wollen, dass Gebäude eben viel eher auch gehandelt wird, nicht über eine nationale Bepreisung, die festgesetzt ist und als von der FDP als Steuer empfunden wird, sondern wirklich über ein Handelssystem. Das wollen wir vorziehen. Das war der große Punkt, den die FDP machen wollte.
Sehe ich noch. Und auch das wäre klimaschützend gewesen.
Das wäre fürs Klima richtig gut gewesen, sogar unter Umständen mit den entsprechenden Leitplanken an der Stelle. Aber das ist an dieser Stelle so nicht umgesetzt. Und dann haben sich jetzt aus meiner Sicht tatsächlich eher diejenigen aus der FDP-Fraktion durchgesetzt, die dieses Gesetz verhindern wollen. Weil das muss man, glaube ich, auch immer noch mal dazu sagen. Wenn wir von die FDP sprechen, ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt in der Fraktion diejenigen, die das Gesetz von vornherein am liebsten gar nicht hätten. Und es gibt diejenigen, die gerne einen konstruktiven Weg umgesetzt hätten. Das waren diejenigen, die das Angebot gemacht haben, wir regeln das über den CO2-Preis. Ich bin sehr gespannt, ob da in den nächsten Monaten vielleicht noch was kommt, angedockt gegebenenfalls auch an die Änderungen des Klimaschutzgesetzes. Aber so ist es, hinterlässt es bei mir große Fragezeichen.
Wir reden immer über die FDP. Welche Rolle hat die SPD dabei gespielt? Also aus meiner Sicht war doch der wesentliche Punkt, auch jetzt in der Veränderung in den Leitplanken, dass diese erweiterte Frist eingeräumt ist, dass man eine Nachricht geben kann, auch an die Bevölkerung, die jetzt auf die Straßen gegangen ist, die mobilisiert wird oder mobilisiert ist, dass man einem großen Teil der Betroffenen sagt, ihr habt viel mehr Zeit, ihr könnt viel länger Öl-Gasheizungen einbauen, jedenfalls in Bestandsbauten. Und damit ist dieser enorme Druck, der da reingegeben wurde, rausgenommen worden.
Und das war ein Punkt. Und der zweite Punkt, der für die SPD traditionell ganz wichtig war, das wurde heute im Bundestag auch nochmal deutlich, Matthias Mirsch hat da auch nochmal darauf hingewiesen, man will die Leute nicht überfordern, die Bürger, im Sinne von, dass der Staat eigentlich mehr fördern muss beim Neueinbau einer Heizung, gerade für diejenigen, die sie es nicht leisten können. Ursprünglich waren ja jetzt mal für alle 30% geplant, staatliche Förderung. Das konnte dann aufwachsen bis auf 50% für Menschen, die also wirklich gar kein Geld haben. Aber das war in dieser ganzen Debatte eigentlich immer die Stimme, die ich zumindest am lautesten vernommen habe, dass man eben auch da immer wieder darauf hingewiesen hat, nur klassisches SPD-Thema, Leute nicht überfordern, mitnehmen und im Zweifelsfall muss der Staat eben ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Ja, dann sind wir an dem Punkt, das war mein Eindruck bei diesem ganzen Thema von vornherein, dass das eben im ersten Anlauf ein Gesetzentwurf war, der auch stark geprägt war vom klimapolitischen Denken Patrick Greichen, Agora Energiewende, also sehr zugespitzt gesagt die reine klimapolitische Lehre, die dann
Mikromanagement.
Nicht nur Mikromanagement, sondern auch durch diesen enormen Druck, also unter dem Eindruck der drängenden Problematik, der Warnungen der Wissenschaft, so, und dann stößt das an eine politische Realität, die auf Vermittlung und Kompromisssuche rausgehen muss. Und
würde
zwar Vermittlung
so
zunächst
ja.
mal in einem ja. Kabinett, in einer Regierungskoalition. Und schon das ist falsch eingeschätzt worden im Habeck-Ministerium. Und dann natürlich auch Vermittlung in einer Öffentlichkeit, die eben nicht nur aus Lesern der Süddeutschen Zeitung und Hörern und Hörerinnen des Deutschlandfunks, sondern auch aus Bild-Zeitungslesern besteht. Und wobei aus denen die Erdinger auf die Straße gegangen
sind. Fairerweise sagen muss, also meine, die Bild-Zeitung hat ja ihren Heizungshammer da aus der Taufe gehoben und fährt eine massive Kampagne seit Monaten, seitdem das Ding auf dem Markt ist, gegen die Regierungspolitik. Ich wollte nur sagen,
aber das kann man feststellen, nein, aber sozusagen ist es Teil einer politischen Realität, die man in einem Bundesministerium sehen muss.
Ich wollte nur auch tatsächlich recht geben in dem einen Punkt, Stefan, weil das hat nämlich Robert Habeck mittlerweile ja selber so ein bisschen eingeräumt, heute auch im Bundestag, aber auch schon mal davor in einem Interview, als er sagte, er kam sozusagen raus aus diesem Winter unter dem Eindruck, wir haben eine drohende Gasmangellage, wir müssen die Leute wegkriegen von den Gasheizungen, weil wir einfach keine Energie haben. Und da räumt er mittlerweile selber ein, da hat er sicherlich auch eine falsche Brille sozusagen ein bisschen aufgehabt oder war getrieben von diesem Eindruck, irgendwie uns droht die Versorgungskrise und hat sich da auch so ein bisschen verrannt. Also diesen Fehler hat er jetzt zumindest im Rückblick auch eingeräumt.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Gesetz und dem Klimaschutzgesetz. Hm. Und den musst du uns, Ann-Kathrin, jetzt mal erklären.
Ja, mache ich gerne. Ich würde aber gerne auch ein paar Eindrücke entgegenstellen, weil ich meine, wir leben im Moment auch in einer Situation, wo wir die Folgen der Klimakrise einfach ganz drastisch spüren. Ich bekomme quasi täglich Nachrichten aus der Landwirtschaft, wo sich Leute Sorgen machen, wie es mit ihrer Ernte aussieht. In Ostdeutschland überlegen Landwirte jetzt schon, ihr Korn not zu ernten, weil es einfach nicht mehr reifen kann, weil kein Wasser mehr da ist. Wir erleben Wassermangellagen in Deutschland. Wir erleben Dürresituationen in Deutschland. Wir erleben Hitzesituationen in Deutschland. Da hat Karl Lauterbach diese Woche auch darauf hingewiesen, dass er einen nationalen Hitzeschutzplan auf die Beine stellen möchte, um Menschen vor dem Hitzetod zu schützen. Das ist etwas, worüber wir in den kommenden Jahren massiv reden werden. Und ihr guckt schon alle so gelangweilt, weil ihr das auch alle nicht mehr hören könnt, welche Folgen auf uns zukommen werden. Ich muss die Liste noch ein bisschen erweitern. In Tirol Gipfelsturz, weil der Permafrost taut. Also die Folgen der Klimakrise sind total da und wir sind eingestiegen mit diesem Bild von das halbe Kabinett, was in der Bundespressekonferenz aufmarschiert. Zeitgleich war ich mit anderen Teilen des Kabinetts in der Hasenheide, das ist ein Park hier in Berlin, nämlich mit Steffi Lemke, Umweltministerin, und Clara Geiwitz, Bauministerin. Und in die Hasenheide fließen in den nächsten Jahren 5 Millionen Euro im Rahmen eines Förderprogramms. Da gucken die, welche Bäume sie pflanzen können, damit Stadtparks nicht absterben. Weil schon jetzt die Hasenheide massiv von Austrocknung bedroht ist und das hat auch Folgen für die Bäume da. Die grünen Lungen unserer Städte sterben. Aber also,
nur ein kurzer Einschub. Ja, und umso tragischer ist es, dass auch letztlich das BMWK dieses Gesetz von vornherein falsch aufgezogen hat.
Das ist ein Drama. Das ist politisch ein schlechtes Handwerk, was sie an der Stelle gemacht haben. Man muss dann
zu diesem Bild sozusagen die Botschaft, die du jetzt hier überbringst, das ist ja auch die Botschaft der jungen Generation, die sich auf Straßen festklebt, weil sie sagen, wir sehen, was hier in der Welt los ist. Aber zu diesem ganzen Bild gehören dann eben auch die Leute, die sagen, wir sind überfordert, wir verstehen es nicht. Ja, die Angst davor haben, dass sie finanziell überfordert werden. Ja. Die Gründe haben, zu sagen, dieses Gesetz hat uns vor Fragen gestellt, die uns in hohem Maße beunruhigen. Was ist mit meiner Heizung? Und da glaube ich, da ist was dran, dass natürlich gerade Grüne in der Gefahr sind, diesen Teil auch der Gesellschaft einfach nicht im Blick zu haben. Und das ist ein Teil der Gesellschaft, der findet sich in ländlichen Räumen, der findet sich in Bayern, der findet sich in Räumen in Ostdeutschland, wo die Grünen einfach von der Bildfläche verschwunden sind und in den harten Auseinandersetzungen, die da geführt werden, auch wenn man auf die AfD schaut, überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Und versteht mich nicht falsch, die Sorgen der Menschen sind absolut berechtigt und ich glaube, dass viele sogar doppelt sich Sorgen machen, weil sie einerseits nicht wissen, was kann ich mir in Zukunft für eine Heizung überhaupt leisten, sie aber ja gleichzeitig die Folgen der Klimakrise auch vor ihrer Haustür sehen und auch möchten, dass irgendetwas passiert. Und genau da wäre es so wichtig, dass wir eine stringente, gute Klimapolitik bekommen, die diese Bundesregierung derzeit überhaupt nicht umsetzt.
So, also stringente Klimapolitik will jeder, aber ich will jetzt, dass die Ann-Kathrin uns erklärt, was mit dem Klimaschutzgesetz, wie der Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz ist.
Ja, das Klimaschutzgesetz wird geändert, war schon im Koalitionsvertrag entsprechend angelegt. Es wird nicht mehr auf diese Sektorziele geguckt. Das heißt, nicht mehr der Verkehrssektor hat ein klares Jahresziel, was er erreichen muss, sondern es gibt ein Gesamtziel, sowas wie ein Jahres-CO2-Budget, was die unterschiedlichen Sektoren sich aufteilen können. Und das Pikante daran ist, dadurch fallen auch solche Sofortprogramme weg, wie sie ursprünglich mal notwendig waren. Das war der FDP-Besonderheit besonders wichtig, weil die ausschließen wollte, dass es wegen Emissionsüberschreitungen quasi im Verkehrssektor zu sowas kommt wie Fahrverboten oder Tempolimit. Das wollte man entsprechend nicht. Und die FDP fand es immer zu planwirtschaftlich. Es gibt immer noch einen Nachschärfungsmechanismus, wenn die Gesamtemissionsmenge überschritten wird. Allerdings nur dann, wenn das 2 Jahre aufeinanderfolgend stattfindet. Und das führt de facto dazu, dass diese Bundesregierung nicht nochmal nachschärfen muss in Sachen Maßnahmen. Und das ist deshalb richtig schlecht, weil Robert Habeck in der gleichen Pressekonferenz gesagt hat, hey, wir haben hier alle Maßnahmen, die wir klimapolitisch machen, mal zusammengerechnet. Das, was wir schon umgesetzt haben und das, was wir bereits vereinbart haben. Und das reicht gerade mal, um 80% unseres Klimaziels bis 2030 zu erreichen. Das heißt, wir haben da eine Lücke. Wir machen jetzt ein Klimaschutzgesetz, das uns nicht zwingt, nachzuschärfen. Und die Maßnahmen, die wir aufs Gleis gesetzt haben, reichen überhaupt nicht, um unsere Klimaziele zu erreichen, sagt der Klimaschutzminister.
Bittere Bilanz für eine grüne Partei, die seit 40 Jahren im Bundestag ist, jetzt zum zweiten Mal an der Regierung ist. Und kommen wir vielleicht mal dazu. In dieser Woche, in der Woche dieser Entscheidung, Erkenntnisse, Eingeständnisse, ihren Geburtstag feiert. Und ich würde mal sagen, das war eine etwas getrübte Geburtstagsstimmung.
Man hatte nicht schöne Bildchen, man hatte schöne Filmchen. Und tatsächlich, wenn man mit Leuten geredet hat, habe ich das auch so empfunden. Mhm. Das war eine getrübte Feierstimmung, was aber nicht neu ist.
Also, und was wenn natürlich man auch mit dem anderen Thema, über das wir auch noch an der Stelle dann reden müssen, zu tun hat, dass die Einigung der EU-Innenminister über das europäische Asylsystem in den Knochen sitzt.
Ja, ich würde trotzdem gerne, das europäische Asylsystem ist für die Stimmung bei den Grünen im Moment ausgesprochen wichtig. Es ist aber kein klassisches Koalitionsthema, weil man da auch nicht Frau Faeser verantwortlich macht, sondern weil klar ist, dass das Ergebnis eines europäischen Verhandlungsprozesses ist und nur die Frage ist, war es richtig, dass grüne Regierungsmitglieder das mitgehen oder war das unter dem Strich nicht richtig? Insofern ist das ein leicht anderes Thema. Aber es ist für mich bei dieser Geburtstagsfeier mehr als sonst stand tatsächlich die Frage im Raum, lohnt sich das eigentlich, was wir da machen? Das Ergebnis war, um das vorwegzunehmen, wie das immer bei allen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, seit Beginn dieser Koalition, dass das Fazit ist, ja, unter dem Strich lohnt sich das, weil dann die Erfolge aufgezählt werden. Das kann man in diesem ganzen Energie-Klima-Bereich sagen, Kohleausstieg West bis 2030 und so weiter. Ich zähle das jetzt nicht alles auf. Man kann im gesellschaftlichen Bereich 219a oder Staatsangehörigkeitsrecht benennen. Es ist immer eine Bilanz, die aber immer weniger ausgelassen freudig vorgetragen wird, sondern wo wirklich dann die Überlegung kommt, ich muss Bilanz ziehen, um mir nochmal klar zu machen, ob sich das eigentlich lohnt. Und das ist bei dieser Geburtstagsfeier mir nochmal mehr aufgefallen. Es wird jetzt sehr spannend werden. Damit sind wir dann auch nochmal bei dem Asylthema, wie der Länderrat an diesem Wochenende darauf gucken wird. Und der schaut nicht nur
auf. Also Länderrat musst du kurz erklären.
Kleiner Parteitag in Bad Vilbel. Und der wird im Moment in diesen schwierigen Situationen für die Grünen eben sehr als Gradmesser auch gesehen für die Frage, für die Stimmungsfrage insgesamt. Das ist ja nicht die Basis. Das sind Delegierte, die da anreisen. Ist also nicht wie ein großer Parteitag. Aber trotzdem wird das auch ein Stimmungstest. Und da ist eben erstmal schon mal interessant. Das war ja ursprünglich geplant jetzt als eine Art Wahlkampfhilfe für Hessen, deswegen auch Bad Vilbel. Da ist es immer schön, wenn man sich nicht streitet. Und da finde ich jetzt im Zusammenhang mit all den Themen, die wir bisher diskutiert haben, interessant, den Leitantrag, den man unwissend, was dann alles für Diskussionen kommen würden, wo man in den Vordergrund gestellt hat, dass die Klimaneutralität stärker mit Wohlstandssicherung begründet werden sollte. Das heißt auch, vor allem Stefan, was du jetzt aufgeworfen hast oder auch Jörg an möglicherweise Fehlplanung der Zumutungen, dass man eben sich wieder bemüht, ein über positive Bilder Klimaschutz zu verkaufen. Das war am Anfang ja einfach. Da wurde die Legende verbreitet, mit Klimaschutz haben alle mehr Geld in der Tasche. Das ist nun klar, dass dieses Bild nicht mehr funktioniert. Und da versucht man aber auf anderem Weg wieder hinzukommen.
Wir kommen ja so ein bisschen natürlich auch von der Stimmung der Koalition, da sind wir ja mit gestartet auch. Da würde ich jetzt auch noch mal so ein bisschen als derjenige, der halt auch auf den Haushalt schaut, da Wasser in den Wein kippen, weil die Zumutungen hören ja nicht auf. Nee. Wir haben noch die Haushaltsberatung für das nächste Jahr vollkommen ungeklärt. Wir haben eine 20-Milliarden-Lücke, die der Finanzminister stopfen muss. Wir haben Zusatzwünsche, die gehen 50, 60, 70 Milliarden Euro, sind die schwer, die der Finanzminister nur mit Mühe abwenden kann. Er hat jetzt extra den Kanzler ins Boot geholt, der ihm da ein bisschen die Hand halten soll. Wir haben das 2%-Ziel bei der Verteidigung, das wird man erstmal abpuffern können durch das 100 Milliarden Sondervermögen, aber das ist ganz klar, das ist endlich. Das heißt, man wird massive Umschichtungen im Haushalt vornehmen müssen, das hat Christian Lindner auch angekündigt, was natürlich bedeutet, dass für viele Lieblingsprojekte das Geld fehlen wird. Also meine Prognose wäre, wir rauschen da weiter und das wird auch ein Sommer der Zumutung bleiben und auch ein des Frustes und auch natürlich des Streits.
Und um vielleicht auf einen dieser Geldtöpfe ein bisschen konkreter zu gucken, auch mit so einer Perspektive, die Menschen, die sich abgehängt fühlen, das Thema hast du ja eben aufgemacht. Ein Kürzungswunsch von Christian Lindner betrifft den Haushalt des Landwirtschaftsministeriums. 300 Millionen Euro sollen eingespart werden bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Was ist das für ein Topf? Damit werden auch Förderprogramme im ländlichen Raum finanziert, also die den ländlichen Raum stärken sollen, die da Entwicklungsprojekte anschubsen sollen. Ländlicher Raum ist genau der Ort, wo sich viele Menschen abgehängt fühlen in der Theorie, die wir jetzt gerade aufgemacht haben. Und da kann man schon die Frage stellen, ist das ein richtiger Ort, wo man tatsächlich kürzen sollte? Auch Stichwort Küstenschutz. Ich habe die ganzen Klimabedrohungen bereits angesprochen. Auch der Küstenschutz ist natürlich ein entsprechender Bereich, wo man eigentlich Gelder in die Klimaanpassung reinstecken müsste.
Ich glaube, zu der Frage Asyl kommen wir nicht mehr. Und das ist insofern nicht schlimm, als wir nochmal einen eigenen Podcast darüber machen
wollten.
Ich würde anknüpfen gerne an, es wird sich in vielen Punkten noch zeigen, was das für das Koalitionsklima macht. Da gibt es für die Grünen eben einen ganz wichtigen Punkt, der aber auch für die SPD ganz wichtig ist. Und das ist auch diese Frage, abgehängt nur in einer anderen sozialen Frage, das ist die Kindergrundsicherung. Die wird kommen, das ist keine Frage, die wollen alle. Es ist nur völlig unklar, was das ist. Das ist eine leere Hülle, das ist eine Worthülse. Und je nachdem, was da drin stecken wird, wird sich der Koalitionsfrieden auch nochmal in unterschiedliche Richtungen bewegen können. Und das ist, glaube ich, für die beiden, für Grüne und SPD in der Frage der Ausstattung ein ganz wesentlicher Punkt, während es der FDP vor allem eben über Digitalisierung, leichtere Beantragung und solche Fragen geht.
Und man darf auch nicht vergessen, Gebäudeenergiegesetz, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit oder hat die Ampelzeit, die Leitplanken mit Inhalten zu füllen. Viele Punkte sind strittig, haben wir darüber gesprochen. Das heißt, wenn es ums Detail geht, dann verhakt man sich ja dann doch wieder. Auch heute im Bundestag gab es schon wieder so ein kleines Gefecht zwischen FDP und Grünen um die Bedeutung der Holzpellets. Also das zeigt einfach, da ist noch so viel Streitpotenzial, Konfliktpotenzial. Mhm. Auch das wird uns auf jeden Fall jetzt noch beschäftigen. Also ich will jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen, aber das, wie gesagt, das wird uns Journalisten gut beschäftigen, auf jeden Fall. Journalistinnen auch, muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Da ist noch unglaublich viel, was diese Ampel in Wallung bringen wird.
Also Asylpodcast müssen wir machen, Haushaltspodcast wäre auch mal interessant.
Oh ja.
Also
ja.
Einfach mal wirklich 20 Milliarden sind, dass die da herausgeholt werden müssen.
Wenn wir noch mal und ganz viele Themen in Beispiel, einen Podcast bringen wollen.
Man muss es einzeln machen.
Mit, was gestrichen
ja? Also
wird.
Du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber diese Schmerzpunkte, ja, das kann ja jeder. Redest du mit der Familienministerin, klar, dann sagt die, was da alles aus dem Etat rausgeht. Und es geht ja immer um die disponiblen Mittel, um die Dinge, die man für gute Zwecke eingeht und nicht die Mittel, die wie im Sozialetat gesetzlich gebunden sind oder im Verteidigungsetat, wo jetzt schon die Zusage steht, der soll nicht leiden müssen. Also das ist der Stoff. Letztes Wort dazu, auch da der Kanzler in der Bütt, das haben wir auch noch nicht erlebt. Der Bundeskanzler ist jetzt in den Gesprächen mit den Ministerinnen und Ministern an der Seite des Bundesfinanzministers mit drin. Das ist auch sozusagen
muss
neues
er mal was
Format,
tun für sein
neue
Geld.
Rolle für den Bundeskanzler.
Ist
das schauen wir uns nochmal genau
Schwäche
an.
Also ich muss auch sagen, ich empfinde das eher als eine Schwäche, dass der Finanzminister
ja, da sind wir jetzt wieder, wer ist da stark? Ich würde wieder sagen, Koalition. Wir machen das fast jetzt nicht nochmal auf, das ist das Ende des Politik-Podcasts. Ich würde eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer stellen. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt auf die Sommerpause zugehen und falls uns nicht dauernd die politische Aktualität, die Themen auf die Agenda setzt, was würde euch eigentlich interessieren? Vielleicht haben wir ein bisschen disponible Mittel, ein bisschen Zeit, mal auf Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer einzugehen. Schreibt uns das doch einfach mal, entweder als Signal oder WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten auf unsere Handynummer 0160 9130 7007. oder an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Vielen Dank an Katte Carsten Püschel in unserer Technik und unseren Redakteur Moritz Metz, der uns auch diesmal wieder bei der Vorbereitung unterstützt hat. Das war's für heute für diese Folge. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.